SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen aus der Lokremise in St. Gallen. Ich freue mich, euch hier in der Ostschweiz zwei Persönlichkeiten vorstellen können, die beides Unternehmer sind, wenn auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Sie führt seit weit über 20 Jahren den einzigen Bücherladen im Kanton Appenzell Innerrhoden. Carol Forster, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und er ist einer der prominentesten Multimillionäre im Land, der Unternehmer und Tausendsassa Hans Hausi Leutenegger. Hausi Leutenegger, in all diesen Villen, die ihr besitzt, im In- und Ausland, hat sicher auch Bücher gestellt. Leset ihr überhaupt?
Ich lese alle Zeitungen, die es gibt. Ich habe viele Bücher, Biografien lese ich, ja. Aber Bücher habe ich keine Zeit mehr. Nein. Ich habe früher Bücher gelesen.
Was heisst keine Zeit mehr?
Ich muss Velo fahren, ich muss auf dem Golf spielen. Nein, ich lese alle Zeitungen. Deutsche, Französische und die Amerikanische. Ich lese alle Zeitungen. Da habe ich alles bei dem Laufenden. Aber Bücher, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich kein Buch mehr gelesen. Nein.
Und die in Büchern gestellt sind?
Ja, die werden abgestaubt.
Was könnte man, das ist eine schwierige Ausgangslage, Carol Forster. Wie könnte man den Hausi Leutenegger knacken, um irgendwie für ein Buch wieder mal zu begeistern? Da verpasst er ja etwas.
Vielleicht könnte man ihn knacken, indem man sich einmal vorlesen lässt. Da wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Das würde noch passen.
Oder mit Hörbüchern wieder mal den Einstieg schaffen, wo man auch auf dem Velo lesen könnte.
Wobei, ihr habt ja auch eine spezielle Methode bei euch in diesem Bücherladen zu Appenzell. Dort kann man sich ja auch einschliessen für ein paar Stunden. Und dann kann man einfach im Bücherladen ein bisschen stöbern und etwas trinken dazu, vielleicht eine Kleinigkeit essen. Mhm. Das wäre vielleicht etwas für ihn.
Das wäre vielleicht etwas.
Dann könntest du dich auf Appenzell.
Genau, dann schliesse ich die drei Stunden ein.
Allein
mit vielen, vielen Büchern.
Ich habe Platzangst.
Ja gut, also so klein ist jetzt, so klein ist der Laden jetzt also auch wieder. Wenn die beobachten, wie Leute Bücher auslesen, Carol Forster, auf was schauen sie? Vor allem auf ein Buchdeckel oder ist es das Gefühl vom Anlängen, neben allem Inhalt und neben den Namen der Schriftsteller?
Ja, also die Leute, denke ich, schauen fest auf die Covers auch der Bücher, lassen sich vom Buch her leiten, was könnten sie wählen und lassen sich selbstverständlich auch gerne beraten von der Buchhändlerin.
Aber so weit kommt es beim Hausi Leutenegger eben gar nicht, dass er jetzt das Buch anschaut und das Cover anschaut.
Also, ich habe sicher alles angeschaut früher, aber jetzt lässt er ja, weil ich es ehrlich sage, nicht mehr nein. Mhm. Ja, aber ich will mich bei ihr mal schön einladen lassen. Sie hat mir schon gesagt, ich darf auf Appenzell raufkommen. Und dann komme ich schauen, dann fliegt für mich wieder gut über bis dann.
Eben, das ist schon der Hausi Leutenegger ist einer, der gerne Land und Kultur geht.
Ich kenne natürlich auch alles. Ja. Ich komme von dahin führen. Und Appenzellerland ist mein Lieblingsland. Da oben auch St. Gallen. Bei der St. Gallenbrot wirst.
Ja. Und er ist auch einer, der immer braunbrönt ist. Selbst jetzt im Januar braunbrönt hier bei uns. Habt ihr eigentlich ein Jahresabonnement im Solarium?
Also, das ist nicht gesund. Ich wohne auf der Kanarischen Insel seit vielen, vielen Jahren, 34 Jahren. Ich bin im Winter sehr viel dort unten. Und ich bin auch im Welt umgekreist. Ich bin immer der Sonne angekreist. Ich mag, wie älter ich geworden bin, mag ich die Kälte immer verleiden. Ich muss Sonne haben.
Und was machen Sie denn dort in eurer Villa auf den Kanarischen Inseln? Den ganz lieben langen Tag?
Ich habe einen Haufen Freunde. Heinz Laufen, der Max Buri, wie sie alle heißen. Die können mega Golf spielen und Velo fahren. Und ich tue eben Zeitungen lesen. Und ich habe einen Haufen Vögel. Ich bin ein Vögel nach. Ich habe Papageien. Und ich tue allen Morgen mit denen habe ich Diskussionen, dann rede ich mit denen. Nein, die lassen mir zu. Ich bin vogelnah. Ich habe Vögel dort unten.
Du bist dort sogar eine Kommunikation zwischen euch und den Papageien.
Wir sind schleuer, als wir heute denken. Ja. Wenn ich dann Velo fahre, morgen um 9 Uhr ohne aufgegangen, schaue, macht es einen riesen Lärm. Nein, die merken dann sofort, wenn ich komme, schaue, guten Morgen sagen. Nein, die Vögel sind schlau.
Und das Velofahren ist ein tägliches Programm mit 75 Sport, ist gross geschrieben.
Ja, ich bin Nationalturner gewesen. Ich habe immer Sport getrieben, das ganze Leben lang. Ich habe zwar viel reiten, die Knie halt kaputt gemacht, dabei also Operationen gehabt. Aber ohne Velo, ohne Golf ist mir kein Leben. Ich bin Velofahrer und sie sagen, alle, die mit mir Velo fahren, der Heinemann, wie sie alle heißen, die Profi-Ehemaligen, Hause, du fährst ein Velo mit 75. Ich habe mich diesen Tag gewöhnt.
Und da macht es dir auch nichts, wenn ihr am Morgen schon mal Apizauer trinken
ja,
zum Mutter machen.
Das tut lange nicht ganz weh. Klar. Morgen. Also ich fahre mit den Jungen den Berg rauf. Also ich bin 75 jetzt geworden, aber ich habe mich zuerst daran gewöhnen. Ich bin ganz baff, dass das mich angeht, wo die SMS raus sind. Du wirst 75. Ich meine, das ist ein anderer. Ich habe mich zuerst daran gewöhnen. Das ist gar nicht so einfach. 73, 72, das geht noch. Aber das 5. Ich bin schön verschrocken.
Da können wir noch darauf sprechen, was das so schreckhaft beinhaltet. Vom Appenzeller zu Appenzell, die Heimat von der Carol Forster. Dort lebt sie in einem Bauernhaus. Dort hat sie ihren Bücherladen. Zumindest in Appenzell. Aufgewachsen ist sie in den 60er Jahren in Waldstadt, Appenzell Ausserrhoden. Der Vater war Direktor von einer Lampenfabrik. Mit einem 3 Jahre älteren Brütsch ist sie aufgewachsen. Könnt ihr uns kurz umreißen? Was ist das für ein Umfeld war damals?
Wo ich aufgewachsen bin? Ja, also geboren bin ich ja in Aarau. Meine Eltern sind dann wegen dem Stellenangebot, das mein Vater hatte, in die Ostschweiz gezügelt. Zuerst sind wir nach Tüfen gekommen, in einem Block gewohnt. Und dann, wie es halt so war, in den 60er Jahren, in den goldenen 60er Jahren, mein Vater ist dann langsam ein Stegeli auf, karrieremässig, und man hat dann ein Haus gebaut in Waldstadt. Und ich und mein Bruder sind dort aufgewachsen, dort in die Schule.
Also darf ich davon ausgehen, euch hat es auch jetzt nicht nach Materiellem gefällt, zum
Nein,
Beispiel?
Nein, überhaupt nicht. Also wir hatten ein wunderbares Haus gehabt, mit Garten. Später ist dann noch ein kleiner Pool dazugekommen. Mhm. Ich sage dann immer, ich bin in einem neureichen Haushalt aufgewachsen. Es hat uns eigentlich wirklich auch nichts gefehlt, materiell.
Mhm. In der Ehe ist es nicht so gut gegangen zwischen eurer Mutter und dem Vater. Dort ist es dort zu der Scheidung gekommen. Genau. Und das ist in dieser Zeit auch noch speziell gewesen. Er hat mir gesagt, es hat nur 2 Familien gegeben, die eine Scheidung hatten in diesem Dorf. Ja. Oder? Wie habt ihr das damals zu spüren bekommen?
Es war ja fast ein Abenteuer gewesen, oder man war fast ein Star gewesen, wenn die Eltern sich scheiden lassen, eben weil das so wenig passiert ist. Was, deine Eltern lassen sich scheiden? Und ich muss ehrlich sagen, die Streitereien, die hat man ja dann als Kind auch ein bisschen satt. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass sie sich scheiden lassen. Also, dass das endlich einmal aufhört, dass er Ruhe einkehrt. Und das war für mich eigentlich eine Erlösung, gewesen, die Scheidung.
Aber das ist ja nachher auch die alte Frage. Ihr seid ja dann noch nie erwachsen, ihr seid dann noch Teenager. Mit wem geht man denn da mit? Oder? Also, ihr seid mit der Mutter dann nachher ausgezogen in eine kleine Wohnung, wo ihr sogar im gleichen Schlafzimmer sein mit der Mutter. Das ist ja nicht das, was man als Teenager sich wünscht. Oder?
Was ist da abgegangen? Das war eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Ja, also es ist ja auch ein bisschen außergewöhnlich heute. Ich meine, dort mal ist es so gewesen, dass die Mutter mit uns ausgezogen ist aus dem Haus und der Vater allein im Haus geblieben ist. Ich glaube, da wäre heute eher umgekehrt. Und wir sind dann beim Gemeindehauptmann in eine Ferienwohnung hineingekommen. Das sind 2 Zimmer gewesen. Und mein Bruder hatte ein Einzelzimmer gehabt, weil er 3 Jahre älter war. Und ich eben mit der Mutter im quasi Ehe-Schlafzimmer. Das war möbliert gewesen. Wir konnten eigentlich nichts mitnehmen. Und das war dann schon eine harte Zeit gewesen.
Also, was heisst das? Was ist da abgegangen zwischen euch?
Ja, also wir sind eigentlich sogenannte Schlüsselkinder. Meine Mutter musste arbeiten. Wir hatten sehr wenig Geld gehabt, plötzlich, oder? Sie hat als Aushilfe geschafft im Usego-Lädeli im Dorf. Da haben die Leute schon geschaut. Und ja, wir haben das auch ein bisschen ausgenutzt. Also, wenn man in die Pubertät kommt, ist man gerne mit dem Schlüssel ein bisschen auf der Piste gewesen und nicht immer zur Zeit daheim. Also, ich bin nicht die Bremse.
Und das Verhältnis zu eurer Mutter, die die Ex-Frau vom Direktor ist und nachher, wie ihr jetzt beschrieben habt, im Usego-Lädeli hat geschafft, das Verhältnis von der Tochter zu dieser Mutter?
Also, du gehst direkt nach der Scheidung, denke ich, haben wir es härter gehabt. Also, ihr ist es schlecht gegangen. Es war für sie eine ganz schwierige Zeit gewesen. Ich sehe das jetzt natürlich mit dem Abstand auch so. Aber hier im Moment habe ich sie fast ein bisschen verachtet für die Schwäche. Aber das hat sich später extrem gewandelt, weil meine Mutter eine ganz steile Karriere gemacht hat für mich nachher. Ja.
Hausi Leutenegger, ihr seid im Hinterthurgau aufgewachsen, in einer grossen Familie, ihr hattet 7 Geschwister. Wie streng ist das da zu und her gegangen bei euch daheim?
Das ist ganz einfach zu sagen. Mein Vater war ein strenger Mann. Er hatte ein kleines Bauerngewerbe und hatte 4 Kühe. Und wir sind streng katholische Sachen geworden. Wir sind also jeden Morgen oder jeden Mittag mit dem Bett daheim und so wirklich mit Essen im Bett. Wir hatten eine schöne Jugend gehabt, aber sehr strenge. Und natürlich, wenn wir 8 Kinder sind, tot mal gewesen, sind 8 Kinder. Meine, wir haben alles, wir hatten nur zu essen gehabt, wir hatten auch gewandt genug gehabt, wir hatten gute Eltern gehabt, aber es ist nicht so einfach gewesen.
Wir haben jetzt vorhin gehört, bei der Carol Forster hat es jetzt an Materiellem nicht gefällt. Wie ist das bei euch gewesen? Also, habt ihr Sackgeld bekommen oder wie hat das ausgesehen?
Also, ich habe nie Sackgeld gebraucht. Ich habe schon ganz früh Küngel gehandelt. Ich war der beste Küngelhändler gewesen. Und ich war Mauser. Wir haben damals von der Feldmaus 30 Grappen bekommen. Mhm. Und ich habe aus einem Schwanz 3 gemacht. Das hat 90 Grappen gegeben. Nein, das ist ja so. Das weiss. Mein Nachbar Toni Brennli. Ich bin wie aufgewachsen. Wer weiss das?
Ja, ja. Toni ist jetzt. Ja, gut, er nickt. Das ist stimmt. Damit glaube
ich. Nein, ich habe mein Geld selber verdient. Aber wir haben so eine andere Jugend gehabt. Wir haben natürlich sehr einfache Sachen geworden. Und wir haben noch kein Velo gehabt. Wir haben 2 Velo gehabt. Muss der Vater das Velo gehabt, der Mutter das Velo gehabt. Aber wir sind schon ganz, wir haben nur gesessen gehabt, wir haben rechts gewandt gehabt, aber wir haben es selber müssen es wählen.
Beruflich habt ihr dann eine Lehre gemacht als Bauschlosser und seid ziemlich schnell mal eines als junger Burscht abgehauen hier aus der Ostschweiz nach Genf. Warum Genf?
Das war genau so. Ich war ja mit 19 Jahren eigentlich ein Kranzturner. Ich hatte die Umfeste gewonnen mit 19 Jahren. Ich war ein guter Nationalturner. Und dann hat mich Sulzer, ich habe den Sulzer geschafft in Winterthur, und der Chef hat mich in die Schule lassen. In die Abendschule schicken. Bin hinten vorne nicht angekommen. Ich bin dreimal mit der ganzen Woche in die Abendschule. Ich konnte noch rechnen, dann war ich die Beste. Im Rechnen war ich gut. Ja. Und dann wollte ich weg. Und habe gesagt, ich will auf Genf ins Weltstand. Ich wollte dem Ehrensberger, wo mich wollte betreuen. Der war der Direktor, der kann hinten daheim. Der mich wollte betreuen. Dann habe ich wieder auf Genf. Dann hat er gesagt, ja, Genf ist eine schlimme Stadt, aber er hat mich dann gehen lassen. Und dann unten habe ich natürlich sofort ein anderes Leben gesehen.
Wie
dann,
sind ihr dort angekommen? Was habt ihr für Erinnerungen an den Moment, wo ihr nach Genf seid gekommen?
Also, ich bin am 1. August im 61. auf Genf mit 250 Schweizer Franken. Ich bin Bahnhof angekommen. Und ich wusste, bei der Firma Sulzer, der Rüdi Ball, 16 ist. Ich bin mit dem Taxi, das hat etwa 5 Franken gekostet, angefahren. Aber die haben nicht daran gedacht, dass am 1. August niemand schafft in Genf. Jetzt bin ich auf der Straße gestanden, vor der Bude zu, habe kein Wort Französisch können. Dann habe ich nicht gewusst, es gibt nur eine Chance für mich, Heilsarmee.
Und was, Heilsarmee?
Ja, ich habe gewusst, Heilsarmee nehme ich auf. Ich habe kein Geld für ein Hotel, ich habe nichts gehabt. 250 Franken.
Also, dir hättet die 250 Franken nicht schon für die erste Nacht
brauchen? Ja, oder? Nein, das war mein Kapital. Ein Köfferli und 250 Franken.
Wie seid ihr zur Heilsarmee?
Heilsarmee, die haben mich wunderschön aufgenommen. Und ich habe 2 Wochen immer wieder Heilsarmee gewohnt. Wenn ich kein Zimmer kann, ich bin nach einem Monteur auf der Welt gewesen. Ich habe nicht im Buff gewohnt, geschrieben haben. Ich habe in der Heilsarmee gewohnt, in Jugendherbergen gewohnt. Ich habe überall als Monteur müssen wohnen. Aber Heilsarmee ist für mich natürlich heute noch, wenn ich die Heilsarmee sehe singen, dann kriege ich immer eine Note rein. Heilsarmee ist für mich immer, auf die ganze, wenn ich bin, da bin ich in Belgien gewesen, immer, wenn ich kein Zimmer kann, Heilsarmee, voilà, die haben mich aufgenommen.
Wie es denn der Hausi Leutenegger geschafft hat, irgendwann nicht mehr bei der Heilsarmee zu nächtigen, das ein bisschen später hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Zu Gast auch die Carol Forster, Buchhändlerin aus Appenzell. Wenn wir mal ein bisschen in eure Jugend gehen, wie seid ihr hier hergekommen als Teenager?
Als Teenager mit ganz verrissenen Jeans, Lederjacke, Indienhemd, Perlengurt, ja, also weißt du, so war es, lange Haare, offene Haare.
Also, du warst gerne noch ein bisschen Rebellin gewesen, ein bisschen, ja. Was für Träume gehabt damals?
Also wenn träume ich überhaupt, wenn ich mich noch erinnere, das, wir haben eher gedacht, also meine damalige Freundin und ich, wir könnten mal auf dem Land leben, selber töpfern, Brot backen. Eher so ein bisschen, so ein alternatives Leben führen mit ein paar Ross und Tieren und einem Haufen Kinder. Und, also so hat man sich das vorgestellt.
Ja, so ein bisschen ein Hippie da sein.
So ein bisschen ein Hippie da sein. Schaffen ist eigentlich nicht vorgekommen in diesen Träumen.
Jugendhaus war ein Thema. Das Jugendhaus Herisau, dort hat man sich getroffen, dort ist man in den Ausgang gegangen. Wie war das denn?
Ja, also wir sind 13, 14 Jahre sind wir in dem Jugendhaus in Herisau. Da hat es Disco gegeben, man hat eine Bar gegeben, wo man, also natürlich nur Cola und so Sachen. Das andere hat man dann andersweitig besorgt, ein Bierli. Und man ist dort getanzt, man hat sich getroffen, man hat sich austauscht, man hat geraucht.
Also so die ersten Jugendsünden, oder?
Die ersten Jugendsünden, ist wichtig.
Also Leute, wann habt ihr die ersten Jugendsünden gemacht?
Ja, spät.
Ist wahr?
Ja, spät. Wir sind, als ich auf Genf gekommen bin, war ich ein anderes Leben gewesen. Und wenn ich ins Ausland gegangen bin, dann habe ich auch anders gelebt. Ich bin lange in Holland, ich bin überall ein bisschen in die Welt herumgezügert. Und dann habe ich angefangen zu sündigen. Und das hat mich nicht berauen. Nein, ich habe, geraucht haben wir nicht, ich habe Sport getrieben. Ja. Alkohol hat man nicht getrunken. Man hat dort zwei Most getrunken, Thurgauer Most, auf Egdacher Most. Und ein anderes Leben gewesen. Aber gesündigt habe ich nachher genug. Also ich habe alles nachgeholt, was ich verpasst habe.
Also es geht auf jetzt am Schluss. Mit 75 ist die Woche ausgeglichen.
Ich habe schnell realisiert, um was es geht.
Kommen wir noch einmal in die Familienkonstellation bei euch, Carol Forster. Ihr habt es vorher erzählt, dass eure Eltern geschieden haben. Ihr seid dann nachher mit der Mutter ausgezogen und die Mutter hat dann nachher einen neuen Mann lehren können und hat mit dem zusammen ein Bauunternehmen gegründet. Was ist da nachher abgegangen bei euch daheim?
Ja, sie hat den Mann kennengelernt im Spital. Er ist dort mal noch in einer Strafanstalt eingesessen, hat ins Spital müssen und die haben sich dann dort kennengelernt und als er dann entlassen wurde, ist aus der Strafanstalt, ist er zu uns gezügelt. Sehr eine ambivalente Persönlichkeit war, hat er aber mit der Zeit sehr, sehr gut mögen. Die zwei haben dann ein Baugeschäft gegründet miteinander. Mein Bruder hat auch dort geschafft. Und das ist relativ schnell gewachsen, weil er ist eigentlich der Erste in der Schweiz, meines Wissens, der sogenannte mit Schallelementen geschafft hat, nicht mit einzelnen Schallbrettern. Er hat Akkorde gemauert, und zwar nur Keller.
Mhm. Also das heißt, aber in der ganzen Schweiz. Das ist ein Geschäft, das dann auch Angestellte hatte, oder?
Also ja, da hat Forster Betonschallungen AG geheissen. Und ja, hat dann immer mehr Angestellte gegeben. Meine Mutter hat das Büro gemacht. Und es war auch so, der Partner meiner Mutter hat ja ganz viele Leute gekannt, die im Gefängnis waren. Und er hat gesagt, er hat beobachtet, wenn er geschaut hat, wenn die entlassen worden sind, die haben nicht gewusst, sollen sie rechts oder links gehen. Und die meisten sind schon mal auf dem Bau gewesen. Und dann hat jeder, der rausgekommen ist, dort, können bei uns arbeiten.
Bei uns, sagen also, ja, oder? Die sind ja, total gewesen, eigentlich, ja, von dem Ganzen.
Ich habe noch daheim gewohnt. Man hat das mitbekommen. Wir sind dann nach der kleinen Wohnung, die wir vorher davor hatten, in einen Block gezügelt. Dort ist der Partner dann zu uns gekommen. Von dort aus, weil das Geschäft dann entstanden ist, sind wir in ein Appenzellerhaus gezügelt, weil wir mehr Platz gebraucht haben. Und in dem Haus hat es auch immer Arbeiter gegeben, die bei uns gewohnt haben.
Also die haben mit euch zusammen gewohnt?
Ja.
Also auch mit euch gegessen zum Beispiel?
Ja, ja. Ja. Wir hatten immer einen riesen Tisch. Also meine Mutter hat fuderweise gekocht. Und ja, die haben da auch reinhauen, die Arbeiter.
Wie hat euch das geprägt? Da ist eigentlich, das ist eine neue Familie, die hier entstanden ist. Und eine sehr grosse Familie, oder?
Es war auch sehr wechselnd gewesen, natürlich.
Ja.
Und ich denke, das hat mich insofern geprägt. Erstens denke ich mal Vorurteile wegzurühren, weil das war eine ganz neue Welt für mich, die ich überhaupt nicht kannte. Da bin ich auch ein bisschen, ja, mit ein bisschen Vorbehalt dahinter. Aber eben in erster Linie denke ich, hat es keine Vorurteile, mal wegrühren. Einfach die Leute nicht so, wie sie sind. Und die Leute waren voller Überraschungen gewesen. Also sei es vom Bildungsniveau her oder was auch immer. Sehr spannend gewesen. Und was ich auch gelernt habe, ist einfach, dass man die Türen offen behalten sollte. Und dass man dort einen grossen Tisch hat daheim, wo ein Haufen Leute Platz haben. Also zusammen essen finde ich etwas Wunderbares. Und ich denke, die Offenheit, die wir dort kennengelernt haben, durch meine Mutter oder durch die Konstellation, die wir dort gelebt haben, das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Ja.
Türen offen haben, einen grossen Tisch haben. Mhm. Alle Leute Necker. Einverstanden?
Natürlich. Ja. Türen offen, und auf den Tisch schauen, das stimmt, das hat sie recht.
Sie sind auch, wo ich jetzt mal zu behaupten, katholisch geprägt worden, Carol Forster. Sie sind das Kollegium Appenzell in die Schule zu Kapuziner und das ist doch katholisch, oder?
Das ist katholisch, ja. Aber ich bin reformiert erzogen, aufgewachsen. Bin dann in einer katholischen Schule. Das stimmt, das war früher ein katholisches Knabeninternat, ja, das Kollegium in Appenzell. Und ich war bei den ersten Mädchen, die dort quasi zugelassen waren. Also natürlich extern, wie jeden Tag von Wallstadt auf Appenzell pendelt.
Also übernachtet haben nur Buben?
Ja. Mm. Genau. Und wir waren natürlich sehr wenig Mädchen dort. Ja. Also auf 25 Buben waren wir 3 Mädchen.
Okay.
In unserer Klasse zum Beispiel. Mhm. Komfortabel.
Aber die Werte von damals, die ja sicher an dieser Schule auch vermittelt worden sind, haben die mit ins Leben rausgenommen? Oder was für die haben die mit ins Leben rausgenommen?
Also ich habe sehr gute Erinnerungen als Kollegen. Also vor allem auch an Kapuziner. Also nicht an alle selbstverständlich, aber es waren sehr, sehr gute Lehrer gewesen, die ich sehr geschätzt habe. Das ist der Hausi.
Der Hausi Leute hat das Telefon nicht abgestellt.
Aber jetzt ist es.
Können wir es jetzt ausschalten?
Ja, du.
Wer ist es?
Der Papst hat angerufen.
Ja! Nein! Gut, also.
Nein!
Ihr habt ja gesagt, die seien katholisch erzogen worden.
Ja, sehr, also,
was heisst das heute in der Praxis?
Also, ich hatte einen Onkel, der Pfarrer war. Und katholische Sachen waren immer so, wir haben also in dem Sonntag zweimal Kirche müssen. Und das war sehr streng.
Und heisst das jetzt auch, ihr habt das damals erledigt, heute seid ihr fein raus?
Nein, wenn ich immer in Genf bin, gehe ich in Kirche am Sonntag. Das hat sich dann angewöhnt. Aber,
nur zu Genf?
Ja, gut, ich bin also im Ausland gegangen, dort sicher nicht. Ich finde ja keine Kirche. Aber in Kanarisch, wo ich wohne, gegangen, ist auch Kirche. Also am Sonntag ist für mich immer noch ein Tag, wo man, wenn man Zeit hat, gehe ich in die Kirche. Hört mal auf.
Also jetzt müssen wir das Telefon. Gut, mit uns mal eine
schon. Nein.
Die wissen sicher nicht, wo man das Telefon abstellt.
Ja, es ist so kompliziert worden.
Ja, die sind dann nachher überfordert mit Zürich. Dann lassen wir es jetzt einfach dort hängen lassen.
Ja.
Ich wollte noch schnell schauen, dass ihr habt ja schon als Jung, neben dem, die ihr katholisch erzogen worden seid, habt ihr schon als Jung, das habt ihr nicht so erzählt, schon mit den Mausschwänzen und Küngeln, die ihr gehandelt habt. Ihr habt schon immer gerne Geld machen wollen. Ihr habt geschaut, wo man auch schnell Geld machen kann und seid dann nachher als junger Bursch Teppich-Shampoo-Vertreter geworden. Wie kommt das?
Das war genau so. Ich war in Genf wohnen. Ich war in Sulz in Genf und haben sie mich retten holen nach Winterthur. Dann konnte ich ein halbes Jahr verlängern. Und dann bin ich nach Österreich als Liefski-Lehrer und Hotelboy. Im Lindnerhof in Lech am Allberg. Dann hat mich der Chef gesucht in Winterthur. Und dann hat er meine Mutter angerufen. Wo ist denn mein Hans? Der ist der krank, der nicht mehr retten kann. Hat sie gesagt, er ist in Österreich. Hat er gesagt, wenn er noch eine Kohle hat, kommt er schon wieder retten. Und dann bin ich in die Schweiz gekommen. Auch kein Geld mehr, keiner hat viel verdient in Österreich, in Lech am Hallberg. Und dann habe ich Vertreter gemacht. Mit Teppichschaum. Hier in St. Gallen habe ich Pfannen verkauft, fettlose Pfannen. Ich habe ein halbes Jahr Vertreter gemacht. Mit Teppichschaum, Pfannen, Mixer. Und das war für mich eine unheimlich gute Lehrzeit.
Was habt ihr dort gelernt?
Ich habe die Leute kennengelernt. Ich habe die Leute kennengelernt.
Und ihr habt euch ein Schauspieltalent, das ja eh schon mal in die Wiege gelegt worden ist, noch ein bisschen weiter ausbauen können.
Ich bin Schauspieler geworden.
Eben.
Und dann habe ich aber gewusst, so geht das Leben nicht weiter. Und dann habe ich mich anwerben lassen als Monteur ins Ausland.
Und dann seid ihr im Aussendienst, seid ihr natürlich auch immer mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir wissen ja von eurer Liebe zu schönen Autos heute. Was war eigentlich das erste Auto von euch?
Das war ein alter Opel für 400 Schweizer Franken. Ich habe den Bruder abgekauft, den Opel Rekord. Aber er ist gelaufen.
Aber das ist ja schon noch. Und das erste Auto ist ein emotionaler Moment, oder?
Es ist ganz klar. Ich hatte zuerst mal eine Vespa.
Ja.
Ich nehme mies.
Ich gehe jetzt schnell. Ich will euch jetzt schnell erzählen. Jetzt gehen wir das Telefon abschalten. Das kommt jemand raus hier? Ja. Darf ich das hier mal hingern geben? Technik. Geht es mal hingern in Technik?
Nein.
Einfach hier, oder hier, ja genau.
Es wird da immer komplizierter.
Ja, jetzt haben wir es mal auf die Seite hier, als nicht
jetzt
immer
reinfunkt. Ja. Dann bin ich zufrieden. Dann bin ich wohl.
Also, wir sind wo gewesen?
Beim Verkauf.
Beim ersten Auto.
Beim ersten Auto. Und dann natürlich ist es, also das Auto ist immer ein Erlebnis. Aber es hätte nicht, ich bin nie ein Autofreak gewesen. Als ich dann Unternehmer geworden bin, habe ich auch Autos gebraucht, die auch etwas vorgestellt haben. Aber die ersten Autos, die ich kaufte, waren immer Occasion gewesen. Ich habe immer gespart.
Das erste Auto bei euch, Carol Forster, was habt ihr für Erinnerung? Was war das für eins gewesen?
Also das erste Auto, das ich selber mit meinem eigenen Geld gekauft habe, war ein Fiat Panda Allrad. Und vorher haben wir Dösch in der WG.
So. Ihr habt in der WG gelebt, genau. So Ende Teenager, seid früh von daheim ausgezogen?
Ich bin mit 17 ausgezogen, nicht weit allerdings, in Zürchers Mühle. Aber immerhin. Dort habe ich so in einer sogenannten Lehrer-WG gewohnt. Sie waren alles Lehrer und ich war Schülerin ja noch.
Oh, oh.
Aha. Und da war aber tipptopp. Und ja. Dort haben wir eben einen Dusch, wo man die Fenster noch so aufklappen
musste. Also ein Gemeinschaftsauto?
Ja, also mir hat es nicht gehört, aber ich durfte fahren, obwohl ich ja noch keinen Ausweis hatte.
Ich gelaufen.
Mhm. Was, die sind gefahren ohne Ausweis?
Ja, ich habe es jetzt zugegeben, ich denke, das ist verjährt.
Ja. Es ist nie etwas passiert, es sind nie verwünscht worden.
Doch, verwünscht worden bin ich, aber nicht wirklich. Ich bin mal in eine Kontrolle gekommen. Ich bin mit dem Auto auch in die Schule gefahren. Manchmal. Meine Mutter ist, glaube ich, auch da, sie weiß, glaube nicht alles, aber ich bin
der ist schon jetzt immer... der Moment, um das zu beichten.
Genau. Mein Sohn weiß es, der ist auch da. Ja, ich bin dann mal von Appenzell heimgefahren, Zürchers Mühle, und zu Gonten war eine Polizeikontrolle. Die haben mich dann rausgenommen. Könnte ich den Ausweis sehen, Fahrzeug, Papier und dann ich habe das schon mal durchgespielt, wie das wäre, wenn es denn so weit ist. Und habe dann gesagt, das ist nicht mein Auto, tut mir leid, und Ausweis nicht da, Fahrzeugausweis finde ich darum nicht. Und dann hat er gesagt, bei irgendeiner Einzahlung geschickt, wo mein Name draufsteht. Und dann gesagt, nein, tut mir schaurig leid. Und dann habe ich den Namen, Geburtsdatum, AG von einer Freundin von mir, habe ich alles gewusst. Und dann fragen die mich aber noch den Bürgerrat. Und dann habe ich gedacht, Gott, dann wollte ich immer hier Bruck sagen und ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen. Und habe dann gedacht, ich sage jetzt mal Bernig. Und es hat gestummt.
Und man hat euch geglaubt.
Ja, ich musste 10 Franken zahlen, weil der Ausweis nicht dabei hatte. Und erst daheim habe ich dann den Schlotterung gehabt, natürlich meiner Freundin angerufen und gesagt, du, falls die Polizei erläutert, ich bin es.
Und heute hat er den Ausweis. Einfach,
ich habe den Ausweis schon lange. Ja, genau.
Die sind dann nachher, so mit 20, hat er eurem 20. Geburtstag ein wichtiges Lebenskapitel eigentlich eröffnet. Ja. Der hat dann den Lehrvertrag abgemacht, unterschrieben, für eure Lehre als Buchhändlerin. Warum Buchhändlerin?
Das ist eigentlich ein bisschen ein Zufall, muss ich sagen. Ich bin ja ein Jahr vor der Matura aus der Schule geflogen. Und habe dann nicht mehr, ich einfach nicht recht gewusst, war. Ich dachte, ich war ein bisschen schulmüde gewesen. 2 Jahre Ausbildung wollte ich eigentlich noch machen. Da hatte ich ein Ziel, aber auch nur in Anführungszeichen, Zeichnungslehrerin zu werden. Ich habe sehr gerne und scheinbar auch gut gezeichnet. Für das hat man aber das Lehrerseminar gebraucht. Oder die Matura. Dann habe ich noch eine Prüfung gemacht, im Lehrerseminar Kreuzlingen, bin ich durchgefallen. Da war eben noch Frühling- und Herbstanfang. Und da hat es bei uns alles ein bisschen verschoben. Es war auch schwierig, irgendwo noch reinzukommen. Und dann habe ich einfach in dieser WG gewohnt. Dann habe ich wirklich noch ein bisschen getöpfert und so Sachen gemacht, gelesen, gelaufen, viel gelaufen. Und dann bin ich in die Berufsberatung gegangen, in St. Gallen, akademische Berufsberatung. Und der hat mir dann Buchhändlermappen mitgegeben. Und dann habe ich das mal so angeschaut. Ich meine, ich bin aus einem Ort, da hat es keine Buchhändler gegeben, nichts. Wir hatten ja nicht so viele Bücher gehabt. Ich habe das nicht gekannt und habe das mal so durchgelesen, eigentlich nur so überflogen. Und dann ist per Zufall im Röffitor eine verkürzte Lehrstelle frei geworden.
Das ist eine Buchhandlung in St. Gallen.
Das ist eine Buchhandlung in St. Gallen, genau. Ja. Und das war eine 2-jährige Lehre gewesen, ja. Und die habe ich dann bekommen.
Und wenn es dann dazu gekommen ist, dass Carol Forster eigene Buchhandlung hat aufgetaucht, abgezählt, dass der ein bisschen später hier noch in der Sendung persönlich auf SRF 1, gehen wir mal einmal in die unternehmerische Vergangenheit vom Unternehmen. Unternehmer Halsi Leutenegger. In den 60er Jahren hat er einen Montagebetrieb gegründet. Also ganze Teams von Fachleuten hat er quasi vermietet auf Montage an Drittfirmen, wenn ich das so richtig sage, Halsi Leutenegger. Das ist etwas, was es damals nicht gegeben hat oder noch nicht so viel gegeben hat. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ich bin dann nachher als Vertreter, habe ich gesehen, das ist kein Leben, und bin als Monteur ins Ausland. Ich bin zuerst nach Holland, nach Jamaika, und in Holland habe ich das System gesehen. Und als ich auf Jamaika gegangen bin, habe ich gewusst, ich muss retten kommen. Ich hatte eine Freundin in Genf, die gesagt hat, entweder hört das Gegner Leben auf oder wir hören auf mit dem Land. Und dann habe ich auch keine andere Wahl gehabt und habe die Firma gegründet. Und ich hatte grosse Glück gehabt, grosse Glück. Ich habe gerade einen grossen Auftrag bekommen von der Süscher an Neuenburg. Und dann hatte ich ganz gute Leute um mich herum. Mein Bruder, der Hugo Leutenegger, und der Bernhard Emporio, der Markus Zitzel. Das waren alles Freunde vom Turnen her. Und mein Bruder, die haben einfach gesagt, Hausi, wir helfen dir. Und dann ist das wie ein Schneeball gegangen. Süscher Neuenburg war meine Referenz. Jede Woche haben drei Mann frisch angefangen. Und ich habe die Leute gefunden durch den Sport. Ich habe angefangen, Nationalturnen. Ich hatte einen Haufen Umfeld, einen Haufen Freunde gehabt. Schweiz, Land auf, Land ab. Und dort mal Leute zu finden, war einfach.
Aber wie sind die selber die Leute auch rekrutieren, ja, am Anfang?
Jeder einzelne Mann selber eingestellt.
Also wo sind denn die rekrutieren?
Ich bin in allen Bahnhofbüffeln gefahren in der Schweiz. Ich habe den Serviettöchter 100 Franken gegeben und gesagt, wenn es einen siehst, der keine Arbeit hat, mir sofort anrufen. So ist es gegangen. Das ist wie ein Schneeball und das hat sich dann umgerührt.
Ah, das ist jetzt aber spannend, man muss also zuerst mal säen, sprich die 100 Franken schmieren.
Das ist doch viel Geld gewesen, 100
Franken. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist also sehr grosszügig.
Und dann habe ich natürlich überall Verbindungsbeste gehabt. In alten Bahnhofbüffen, Solothurnbahnhofbüffen, ich bin ohne, ja natürlich. Ich habe gewusst, überall, wo die Westkaffee Schnaps gibt, und ich habe nicht so Alkoholkontrolle nicht mal. Und überall hatte ich meine Kontrollstellen gehabt und dann die Monteure, die ich eingestellt habe, von Balstal, der Filmer Max Allenhofen, die hat Kollegen gebracht. Die haben gesagt, komm zum Hause, da kann man Geld verdienen. Und das ist wie ein Schneeball. Ich habe noch drei, und dann die Kunden haben mich so verzahlt. Süscher Neuenburg, die sind Referenz für mich, die haben mich alle verzahlt. Ich habe auch nie einen Kredit gehabt. Ich bin mit 15.000 Franken im Ausland. Ich habe also nie in meiner Firma, ich habe 50 Jahre in der Firma, nie einen Bankkredit gehabt.
Das ist etwas, was ihr immer wiederholt. Das ist euch wichtig.
Das ist euch wichtig. Aber das ist wie ein Schneeball. Ich bin genau in das System hineingeht, wo es gebraucht hat. Und es hat einen gebraucht, weil ich bin dort geworden. Ich habe gut können reden. Ich habe gut können reden und habe die Leute können begeistern. Und die Leute sind gern zu mir gekommen. Und ich habe die Leute korrekt behandelt. Und ich bin immer nett mit den Leuten. Ich habe immer gesagt, Netze kostet nichts. Ich habe ein grosses Kontaktfeld aufgebaut in der Schweiz. Und dann ist die Firma gelaufen.
Also die sind natürlich auch ein Schlingel, Halsi Leutenegger. Ja, oder auf irgendeine Art. Die sind ja mit 30 bereits der Millionär gewesen, mit dem Schneeballsystem.
Mit 30? Mhm. Ja, ich war gut gewesen. Ja. Du hast Geld mehr wert als heute. Nein, in und, jungen Jahren Millionär sein, hast du mehr Geld können brauchen. Ja. Heute, wenn ein älterer Herr, was willst du noch wichtig tun in der Fahrerin? Das geht heute nicht mehr, sagen Sie. Nein, es ist...
Die habt euch jetzt ja auch schon längstens zurückgezogen, operativ von diesem Unternehmen. Das Unternehmen ist enorm gross geworden, hat weit über 1000 Mitarbeitende. Euch ein eigener Sohn ist VR-Präsident. Ihr seid 100 oder 200 Millionen schwer Multimillionär, kann man immer wieder lesen. Macht das glücklich?
Ja, das macht das nicht glücklich. Ich bin zufrieden. Nein, also das Geld haben wir nie geschafft.
Ja.
Ich habe immer Respekt dem Geld dagegen gebracht. Ich habe dann nie wie die anderen von Tonnen. Ich habe immer gesagt, 1000 Franken oder Millionen, nicht eine Tonne. Früher, wo die grosse Zeit war, für die 80er Jahre, wo jeder Geld verdient hat, bis alle verlumpen sind nachher wieder, die haben immer vom Geld, die haben von Tonnen geredet. Nein, ich habe natürlich auch gute Leute gehabt und ist natürlich auch immer gute Leute eingestellt. Alleine kann man so eine Firma nicht so gross aufbauen. Ich habe nicht Urs Vögeli, der ist der CEO, der ist der oberste Militär, dafür ist meine Firma. Aber ich habe immer wunderbare Leute um mich gehabt. Und allen denen sind tausende Leute in der Schweiz von mir geschafft. Denn tausende, sage ich heute noch danke, was sie gemacht haben für mich.
Carol Forster, ihr seid 30 gewesen, wo er hier auch gerade gesagt hat, mit 30 ist er Millionär geworden, ihr seid mit 30 schwanger geworden.
Genau.
Und seid dann nachher als alleinerziehende Mutter Zappizell auf die Idee gekommen, einen Bücherladen aufzumachen. Ja. Er hat noch in einem besetzten Haus gewohnt damals. Das war also eine mutige Geschichte gewesen, oder?
Das war eine mutige Geschichte, ja. Also im Gegensatz zum Hause, ich habe hier ein Jahr von der Fürsorge gelebt, mit 30, also wo es ins Kind ist. Schade, ja. Jetzt geht man heute noch nicht viel besser.
Aber wir kommen auf die Idee, einen Bücherladen aufzuzählen, das Appenzell, wo es dann noch keinen gegeben hat.
Genau, also das war eigentlich der Hauptgrund gewesen. Dort gibt es noch keinen. Es war der letzte Kanton in der Schweiz, der noch keine Buchhandlung hatte. Also es hat wirklich geheißen, diese Marktlücke zu füllen für mich. Ich wollte, dass mein Sohn auf dem Land aufwächst. Das war auch noch eine Bewegung gewesen. Und ich hatte einen Bezug zu Appenzell, weil ich eben, wie gesagt, dort ein Kollege bin. Also ich habe noch Leute kennt von früher oder Eltern von Leuten. Und ich weiss nicht, wie dort mal hat Dagat Nispel, eine Freundin von mir, in St. Gallen noch eine Galerie gehabt. Und ich bin zu ihr. Sie ist von Appenzell und hat gesagt, wie würdest du das finden, wenn ich da wieder eine Buchhandlung öffne? Und sie ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, mach das. Das
aber wenn
genau
man so
das
ein,
fehlt.
Wenn oder? Man so ein Geschäft will öffnen, dann muss man ja auch mal irgendwie schauen, zu den Banken gehen und genau. Die Finanzierung anschauen. Wie hat das gemacht?
Ich bin nicht zu den Banken gegangen, ich bin zu meinen Freunden gegangen. Einer vor allem meine Mutter wieder, um sie schon wieder zu erwähnen, hat gesagt, da unterstütze ich dich.
Ja.
Und ist überhaupt eigentlich auch so ein bisschen ihre Idee gewesen. Sie hat damals gesagt, hast du einmal daran gedacht, dich selbstständig zu machen? Und hat gefunden, ja, jetzt könnte man dem mal nachgehen. Wie gesagt, ich bin dann zu Freunden gegangen und ich bin sehr begeistert gewesen von meiner Idee, da einen Laden aufzutun. Und die Begeisterung ist irgendwie übergeschwappt auf die Leute und hat gesagt, ich gebe dir auch 10'000 oder ich gebe dir 5'000 Darlehen, zinslose Darlehen. Und mit 60'000 habe ich angefangen. Für 30'000 habe ich Bücher gekauft. Dann braucht man noch Gestell, Kasse, tut mal nicht einmal einen Computer, Telefon, Fax ist also sehr, 2'500 Franken kostet.
Aber faszinierend ist ja schon, dass ihr mit Begeisterung zu den Leuten hergegangen seid und die euch dann nachher auch Geld haben gegeben, oder?
Ja. Also, das hat mich natürlich auch wahnsinnig gefreut und ich bin auch ihnen wahnsinnig dankbar, dass sie das Vertrauen auch haben in mich, dass sie das schon machen. Und
die hat aber schon auch so ein kleines Geschäftstalent, oder? Die hat immerhin schon mit dem Kollegium Appenzell damals einen Deal abgeschlossen, dass sie alle Bücher bei euch bestellen.
Ja. Also das ist, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber es ist wirklich eine lustige Geschichte. Ich bin hier viel gelaufen mit meinem Sohn auf dem Rücken, hier wieder mal über die Thunwiller Höhe Richtung Appenzell gelaufen und traf den Pater Ephraim dort oben. Der war mein Rektor im Kollegi. Und eben in meiner Begeisterung wieder, wie würdest du das finden, wenn ich da eine Buchhandlung aufmache? Und es geht natürlich nur mit sicheren Abnehmern. Wie wäre das, wenn das Kollege den Bücher über mich nehmen würde? Und dann haben wir per Handschlag auf Thunwiller Höhe hat er gesagt, jawohl, das machen wir. Und das war für mich eigentlich der eigentlich Startschuss gewesen. Weil das ist ein sicherer Abnehmer und ein sicherer Zahler. Ja. Und ich denke, so, jetzt wagen wir es.
Genau so macht man es halt, oder? Das Wort Handschlag hat euch gefallen, Hausi Leutenegger, gell?
Ich habe alle in der früheren Zeit die grossen Verträge mit Handschlag gemacht. Mir hat es keine Verträge gegeben. Wenn ich heute durch meine Büro laufe, wir haben ja 12 Filialen in der Schweiz und Deutschland, wenn ich die Verträge heute sehe, wird es mir schlecht. Es ist unheimlich. Ich könnte das gerne nicht mehr. Aber früher hast du bei Handschlag, hat sie gesagt, so und dann hat es geklappt. Und es ist auch dort mal ist noch ein Handschlag etwas wert gewesen. Heute nicht mehr.
Wobei, also ich weiss nicht, läuft der Vertrag immer noch mit dem Kollegium Appenzell?
Also es funktioniert immer noch. Super. Und Handschlag gilt.
Ja. Darf ich noch schnell fragen, ihr seid ja eben als alleinerziehende Mutter in die neue Situation als Geschäftsführerin von diesem Bücherladen gekommen. Dann hat es ja auch noch keine Kinderbetreuung gegeben, damals, nehme ich an. Oder? Also euer Sohn ist im Geschäft aufgewachsen.
Ja, er sagt nämlich selber, das Geschäft sei Geschwisterte. Ja, ich habe ihn mitgenommen. Also ich muss wirklich sagen, ich hatte ihren pflegeleichten Sohn. Also ich habe ja er ist auf die Welt gekommen im August. Im Februar darauf habe ich gedacht, ich könnte den Laden auftun. Im September habe ich auftun. Also es ist relativ rassig gegangen. Und das hat damit zu tun, dass er wirklich pflegeleicht war. Meine Freundinnen haben ihn dann auch mal mitgenommen an irgendwelche Sitzungen oder... Er war eigentlich sehr, sehr zufrieden gewesen. Und konnte ihn eben so auch mitnehmen in den Laden. Ich habe aber auch noch Leute kennt von früher, die ihn auch betreut haben. Da war dann das Enkel heute draussen. Und Mit der Zeit habe ich den Tagesmieter gesucht und auch gefunden, aber ich habe immer zwei in der Woche. Also ich habe niemanden gefunden, der ihn die ganze Woche nimmt. Aber da hat er sehr, sehr viele Familien nicht dürfen kennenlernen und sehr viel, ja, halt wie es läuft oder kann laufen.
Also die Leute denken, die sind ja auch Familie. Vater, ihr habt mit eurer verstorbenen Frau eine Tochter und einen Sohn. Die Corinne war 5, der Jean-Claude 1, wo ihr 1972 nach Sapporo gereist seid, an die Olympischen Spiele. Die sind sowieso extrem viel unterwegs gewesen. Da hat die Familie wahrscheinlich viele Entbehrungen müssen machen. Habt ihr da im Nachhinein manchmal auch schon ein schlechtes Gewissen gehabt?
Wir haben heute Jubiläum. Wir sind genau vor 43 Jahren, wenn ich dem Show wirklich mit die Hubacher, wir haben gar nicht Olympiasieger geworden. Heute genau 43 Jahre. Es sind 43 Jahre. Natürlich, ich bin natürlich so viel unterwegs. Nur viertig. Nicht daheim gewesen. Weihnachten, Ostern. Ich hatte sofort an den Bergen ein Haus gehabt. Wir sind Skifahrer, wir haben Sport getrieben zusammen. Aber ich bin schon viel unterwegs und ich hatte manchmal auch ein schlechtes Gewissen. Aber ich war ein guter Vater, immer noch. Das hat immer noch um sich herum. Aber es ist natürlich schon, ich habe manchmal überlegt, habe ich alles recht gemacht. Ich bin viel durch die Welt, ich war auch ruhe- und rastlos. Es ist mir nie, ich war zwei Wochen in Genf, bin hintereinander, das war schon langweilig. Ich musste im Flieger hineinhocken, ich war an allen Autorennen auf der Welt und ich habe einfach ohne Ruhe und ohne Rast. Wenn ich, und heute profitiere ich, kann ich da hinein hocken mit den Leuten anschauen, ich kann heute profitieren, ich habe heute ein anderes Leben. Aber so ein Leben, wie ich hatte, wollte ich nicht mehr haben.
Bereut ihr es ein bisschen weiter, dass ihr so rastlos unterwegs seid und immer wieder vom einen Flüger in diesen gehockt seid?
Ja, es hat mir gefallen.
Ja, ja,
das ist schon gut. Ich bin alles hineingehockt, wie vorne gehockt. Ich bin vorne. Nein, das war auch der gesehen.
Das ist auch noch ein Unterschied.
Ich bin vorne gehockt. Nein, es ist einfach. Es ist eine ruhelose. Ruhe war in mir hinein. Und natürlich, als ich die Firma aufbauen, habe ich natürlich gewusst, ich muss auch ins Ausland schauen. Ich habe das Adam geschafft. Ich habe die Lüftung gemacht, für das Adam ich auch konnte.
Seid ihr stolz auf da?
Wie?
Seid ihr stolz?
Natürlich, ich stolz. Wir haben viel Geld verdient. Und das Adam hat mal, der ist korrekt mit uns. Und ich habe die Leute abgebracht. Die Firma ist immer grösser geworden. Und der schweizerische Markt ist zu wenig gross für unsere grosse Firma. Dann bin ich natürlich im Feld auch gereist wegen dem.
Das ist mal das eine, aber die sind ja sonst unterwegs gewesen. Sie sind gereist für x Fernseh- und Filmproduktionen. Ja. Über 30 Film- und Fernsehproduktionen hat der Hausi Leutenegger notabene ohne Schauspielausbildung gemacht. Höhepunkt Kommando Leopard oder der Commander, seine Einsätze an der Seite von Klaus Kinski sind legendär, aber im wirklichen Leben ist er eigentlich nicht ein Actionheld, weil er hat zum Beispiel Angst im Lift oder im Tunnel oder wenn es zu viel Nebel hat, das ist euch nicht wohl, oder?
Nicht mehr wohl, nein.
Was ist da der Grund?
Das ist, ich habe im Militär mich lange ein oder ein bisschen in der Kampfbahnröhre rein. Ich habe zwei schwere Unfälle überlebt im Militär in Lausanne. Und das ist im Alter gekommen. Plötzlich mit 55 hat das angefangen, Platzangst. Bis 50 habe ich nichts gemerkt. Mhm. Aber mit 55 ist die Platzangst. Also in der Lift, wenn ich im Skilift bin, mit Haufen Leuten, kann ich nicht mehr reingehen. Es ist einfach, ich komme keine Luft mehr. Das ist erst nachher gekommen und mich an einen Psychiater besuchen, aber der hat mir eine Stunde lang etwas erzählt, bei einem draus, was er gemeint hat. Nein, bei einem draus, was er erzählt hat, nein. Nein.
Und jetzt machen wir einfach einen Bogen um so Sachen.
Also, wenn der Lift, wenn ich bin auf Weltreisen gewesen mit meiner neuen Frau. Und da hätte ich sie im 18. Stock gehoben. Hätte ich sie übernachtet in einem Zimmer am 18. Stock gehoben gewesen, irgendwo. Dann bin ich in der Rezeption aber und habe gesagt, haben wir kein anderes Zimmer am 3., 4. Stock, da kann ich laufen. Da sind wir in der Rumpelkammer reingekommen. In der Rumpelkammer, nein. Es ist Panik im Lift. Wenn der Lift Glas hat, kann rausschauen, macht das mir nichts aus. Aber wenn der Lift gross genug ist, macht das nichts aus. Aber der Lift eng ist, da steige ich nicht mehr rein. Nein, da habe ich deswegen ja nicht mehr rein. Da kann ich nicht mehr reingehen. Nein, da, also ich bin kein Held mehr.
Der Hausi Leutenegger, er gehört ja als alpine Version von Burt Reynolds und ist Hans Dampf in allen Gassen. Zu Gast in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit der Buchhändlerin Carol Forster, die das Appenzell Bücherladen führt. Das ist ja auch nicht ganz einfach. Oder? In diesem Bücherbusiness ist einiges gegangen. Jetzt ist noch der starke Franken, der noch auch noch einmal ziemlich fordert. Viele Leute sagen, ja gut, also ich bestelle meine Bücher im Internet und komme so zu Deutschland viel günstiger. Also die gleiche Literatur, das muss ziemlich frustrierend sein im Moment für euch.
Ja, frustrierend würde ich nicht sagen, aber es ist schon eine ziemliche Katastrophe für den Buchhändler, also für die Buchbranche insgesamt. Also nicht nur die Buchhändler, sondern auch die Verlage, die exportieren. Mhm. Die Schweiz ist ja ein kleiner Markt, also die Schweizer Verlage exportieren das meiste. Für die ist es ganz extrem, auch für die Autorinnen und Autoren. Mhm. Für den Zwischenbuchhandel und für uns letztlich auch. Also, weil die Preise sind in der. Also, die Preisbindung ist ja gefallen 2007, als sind die Preise extrem oben runtergekommen, generell. Also, die deutschen angesagten Preise. Und jetzt eben nochmal, oder? Jetzt müssen wir die Preise nochmal anpassen. Und unsere Ausgaben da sind ja genau die gleichen. Also, Miete, Löhne etc.
Ist das etwas, was euch auf den Magen schlägt jetzt?
Steht mir ein bisschen auf den Magen. Ich für mein Geschäft aber habe eigentlich ein gutes Gefühl. Also, wir haben eine super gute Stammkundschaft. Wir sind gut aufgestellt, denke ich, und ich habe keinen Konkurrenten am Platz. Das ist auch noch wichtig.
Aber wie tut man sich in solchen Momenten noch motivieren?
Ich bin einfach eine begeisterte Leserin und ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen, die ebenso mit Begeisterung dabei sind. Ja, das bringt man nicht weg.
Hausi Leutenegger, euch ein Erfolgsrezept? Ihr habt sicher auch Momente gehabt, wo nicht alles immer einfach nur vom Himmel oben runtergekommen ist. Wie tut man sich motivieren, wenn es mal gerade nicht so läuft, wie es sollte?
Es hat bei mir nur eins gegeben, Fürschi schauen. Mhm. Ich habe nie hinter sich schauen. Und ich hatte natürlich auch traurige Momente in meiner Firma gehabt. Nicht finanziell, die Firma ist immer gelaufen. Aber ich habe in den 50 Jahren 10 Todesfälle gehabt, wo die Monteure verunglückt sind auf der Baustelle. Und einer war ganz schlimm, ich musste an einer Brut sagen, die Mann, die Peter, kommt nicht mehr heim, er ist auf mir verunglückt auf der Baustelle. Das waren Momente im Leben, die mich sehr traurig gemacht haben. Aber ich musste fürchten, ich habe eine Verantwortung für die Haufen Leute um mich herum. Ich habe Familienväter, die mir geschafft haben, schauen wir das an. Aber ich habe einfach, mich jetzt einfach eins gegeben im Sport. Fürsten schauen und das Glück hatte ich immer. Ich hatte immer einen Haufen nette, feine Leute um mich herum. Die Leute haben mich auch immer unterstützt und haben mir geschaut und ich bin ihnen heute noch dankbar.
Wie wichtig sind die Träume?
Wie?
Die Träume?
Träume tun wir immer, man hat immer Träume gehabt. Man hat immer von mir, es ist einfach, ich werde viel gefragt, bist du zufrieden mit deinem Leben? Dann sage ich, ich bin zufrieden. Man kann einfach, jeder Mensch hat seine Grenzen. Und meine Grenzen habe ich auch gekannt. Ich bin Turner gewesen, ich bin Olympiasieger im Bobfahren. Ich habe nachher 30 Filme gedreht. Ich bin Action-Mann gewesen, ich habe die ganze Welt gedreht. Man hat Träume, klar, ich habe mich gedacht, jetzt mache ich mal einen Töpfchen. Ich hole sicher mal einen Hollywood-Kübel ab, einen Hollywood hin, und ich denke, das mal. Aber ich habe schon Haufen Preise bekommen. Ich bin der Brotwurst-König von der Olma.
Eben.
Ich bin der Mosch. Nein, ja, es ist ja so. Ich bin ein Hungerbühler, ich bin Mostkönig, im Thurgau Mostkönig, Glanz- und Gloria-Preis, Sportförderpreis. Ich habe schon alle Preise, aber den größten Stolz habe ich von der Olma. Ich bin der Ostschweizer Bratwurstkönig. Voilà.
Der Hausi Leutenegger. Die sind hier schon ausgezeichnet worden, Carol Forster.
Genau.
Müssen wir jetzt an dieser Stelle auch erwähnen.
Ja,
nämlich für
unbedingt. Also, ja. Auch wir haben einen Preis. Wir waren Buchhandlung des Jahres von der Schweiz 2010.
Voilà.
Bravo. Bravo.
Aber gleich, also ich meine.
Das ist ein Brillade.
Carol Forster, trotz dem Titel, mit Buchhandel werdet ihr jetzt nicht reich, oder?
Nein, das ist mir noch nie geworden. Und jetzt wird man es noch weniger. Also im Buchhandel, es ist einfach so.
Was ist für euch der Luxus im Leben? Was sind Sachen, wo man sagt, das ist mein Luxus im Leben?
Mein Luxus im Leben ist im Moment das Haus, wo ich wohne. Das ist ein schönes altes Bauernhaus. Das ist meine Oase, wo ich mich zurückziehe. Ich habe einen Garten, gehe gerne laufen, gehe gerne ins Berg. Ich war nie eine grosse Reiserin. Ich habe es auch nicht leisten können. Ja, ich bin mehr so ein bisschen kleinräumig unterwegs und genieße das enorm. Und was ich auch genieße, ist, dass ich nicht muss pendeln jeden Tag. Dass ich eigentlich mit Fuß oder mit dem Velo arbeiten kann. Ja, dass ich in dieser gesunden Luft aufwachsen kann, bei den Bergen. Also aufwachsen ist gut. Leben.
Ja, leben. Wir wachsen immer. Wir wachsen immer auf irgendeine Art, Carol Forster. Also die Leute negativ, müsst du gar nicht mehr arbeiten.
Ich arbeite immer ein bisschen. Ich schaue.
Zusammenzählen?
Ich habe gerne ein bisschen die anderen arbeiten lassen. Aber ich kann auch gut schauen. Ich mache immer noch etwas. Und es ist mir nicht langweilig. Also absolut nicht langweilig. Ich habe einen Haufen zu reden. Ich fahre durch die Schweiz durch, ich höre doch so viele Geschichten über mich. Ich höre so viele Leute, die über den Haus in Leuten nicht
reden. Und jetzt sagt er...
Und ich lache mich immer wieder zu Tod, wenn ich neue Geschichten höre. Also einfach immer übertriebene Geschichten. Aber ich mag das, ich kann das gerne. Sie sollen über mich reden, solange ich noch da bin.
Wir sind am Schluss auch von dieser Sendung, wo wir jetzt über zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten geredet haben. Also Leute, was nehmt ihr jetzt mit von dieser Begegnung von der Carol Forster?
Sie hat mir schon versprochen, sie wird mir ein paar Bücher vorführen. Nein, ich gehe mit ihr mal auf Appenzell auf ein
Mittagessen. Das machen wir.
Und dann mal ist ein bisschen austauschen.
Ja.
Ich würde mich gerne austauschen mit
der Frau. Und sie sind offen für Literatur?
Ja, so offen bin ich nicht, aber...
Carol Forster, was nehmt ihr aus dieser Begegnung mit dem Hausi Leutenegger mit? Ist ein spezieller Morgen jetzt, oder?
Ja, ist ein spezieller Morgen, finde ich sehr sympathisch. Mir hat es wirklich Spass gemacht. Ich freue mich, wenn du auf Appenzell kommst und vielleicht kehren wir dir mal noch mit, was Lesen anbelangt.
Ja, jetzt haben wir Leute.
Oder kommst du mal ein Volontariat machen? Ich
muss Privatstunden gehen lesen. Privatstunden.
Gut, also ich lade die beiden. Wir haben dir die Möglichkeit gehabt, beide Persönlichkeiten lernen zu können. Vielen herzlichen Dank, habt ihr aus eurem Leben erzählt, Carol Forster, Hausi Leutenegger. Danke fürs Dabeisein. Einen ganz schönen Sonntag allerseits. Auf Wiedersehen.
Das war unsere Sendung persönlich mit den beiden Gästen, Carol Forster, Buchhändlerin, und dem Hausi Leutenegger, Unternehmer. Die zwei, inklusive Moderator und Dani Vorler und dem Publikum, all sie waren in der Lokremise St. Gallen. Technik, Severin Bucher und Thies Ganz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.